Ja, wir freuen uns auch, dass wir wieder unter euch sein dürfen. Guten Morgen alle zusammen. Wem ich nicht begrüßen konnte oder nicht begrüßt habe, dann hier von vorne aus. Ja, des Herrn Gnadenzuspruch ist mir jetzt gerade hier mein Blick bei dem Singen des Liedes auf dem Lammruht meine Seele. Der Vers aufgefallen, Jeremia 29, Vers 11, der hier links steht: Ich weiß wohl, was ich Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ja, ich lache jetzt meine Frau an, meine Frau darf ja anlachen, und wir lachen deshalb, weil wir ja einiges hinter uns haben in den letzten Wochen. Sie ist vor 5 Wochen operiert worden und bekam ein neues Schultergelenk. Das ist eine schwere Operation und ist natürlich eine gewisse Unruhe dann auch da vorher. Wie gelingt die Operation? Klappt das alles? Geht das gut? Und dann haben wir uns abends noch zusammengesetzt und dann habe ich meiner Frau gesagt, guck mal, mir fällt gerade mein Blick auf eine Stelle hier, Jeremia. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Dann haben wir das so bewegt, das ist ein wunderbarer Zuspruch. Und dann sagt meine Frau auf einmal, guck mal, was da steht, 29.11. Ja, und sie ist am 29.11. operiert worden. Ja, und das war dann für uns auch eine ganz klare Bestätigung vom Herrn, dass er uns hier besonders nochmal einen Zuspruch schenken wollte. Ja, das mal soweit von meiner Seite. Die Operation ist gelungen, so wie es der Herr Professor sagt. Und ja, und jetzt hoffen wir und harren, dass auch alles andere wieder gut verheilt. Freuen uns auch mit dem Ruben und seiner Frau Dorothea für die glückliche Geburt des Kindes, dem Ephraim. Euch auch Gottes Segen von hier aus mal, auch von unserer Seite. Es ist ja alles Gnade. Wenn so ein Kind gesund zur Welt kommt, ja, das ist Gnade. Wir haben ja selber auch 5 Kinder und mittlerweile auch 10 Enkelkinder. Und die sind auch alle gesund zur Welt gekommen. Und das beugt uns, das macht uns nicht stolz, das beugt uns in dem Wissen, weil der Herr Gnade geschenkt hat. Gnade auch während der Schwangerschaft, Gnade zur Geburt. Wir hatten eine liebe alte Schwester in Rudersberg damals, sie sagte immer, und wie das ein Kind zur Welt gekommen mit Ewigkeitswert, weil es hat ja eine Seele, das Kind lebt ja ewig. Ewig lebt auch die Seele dann, aber wo die Ewigkeit zugebracht wird, das ist ja dann auch immer wieder eine andere Sache. Hoffentlich da, wo auch die Herrlichkeit ist, das Paradies. Mir ist gerade eben noch ein Vers aufgefallen in Psalm 103, bevor ich anfange mit dem Text. Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er denkt daran, dass wir Staub sind. Wir sind nur Staub, überlegt euch mal das. In 100 Jahren sitzt von uns hier keiner mehr. Vielleicht der Kleinste oder Kleinste, vielleicht wenn es über 100 Jahre alt werden sollte, knapp darüber. Aber wir sind uns ja dessen bewusst, dass wir so lange nicht mehr auf dieser Erde zubringen werden. Und das ist nur eine Reise auf eine Pilgrimschaft, wie es die Väter mal gesagt haben, auf der Pilgrimschaft. Ich hatte letztens ein Gespräch mit unserem Personalchef wegen meinem Vorruhestand und plötzlich merkte ich, er erzählte mir da was von einem Mann, den er sehr schätzte, war ein früherer Vorgesetzter, ein Chef von ihm, wo er früher gearbeitet hat, der war Milliardär und große Firma hier in der Nähe von Stuttgart. Das hat ihn immer sehr beeindruckt und er war Pietist, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, das ist die Möglichkeit. Jetzt kann ich mal anbinden. Und vor dem Personalchef, mit dem ich zusammengesessen bin, der hat ja auch 2.500 Leute unter sich. Und mit dem redete ich dann über den Glauben, über Jesus, über die Auferstehung. über die Wunder Jesu. Eigentlich sollte die Besprechung nur bis 10.50 Uhr gehen, aber wir haben dann bis 11.30 Uhr gemacht. Er wollte immer mehr wissen. Immer mehr vom Glauben. Und das sind dann so Gelegenheiten, die der Herr dann auch schenkt. Die kann man sich gar nicht selber von der Hand reißen. Das macht der Herr dann, ja. Er fragt dann noch, ja, meinen Sie, das könnte das nicht nur im übertragenen Sinn sein, wenn da jemand übers Wasser läuft, sage ich zu ihm. Wissen Sie, wenn Gott die Welt gemacht hat, dann kann er alles. Dann kann er auch das. Ja. Dann kann er auch übers Wasser gehen. Ja, glauben Sie, das alles 100%? Sag ich, glaube alles 100%. Ich glaube alles 100%, was hier drin steht. Ja, das hat ihn dann auch selber auch beeindruckt. Er hat auch jetzt nicht dagegen gehalten. Und so ist das alles Gnade, dass der Herr uns doch auch immer wieder ein lebendiges Zeugnis auf die Lippen legt und in den Mund legt. Ja, dass wir das bezeugen können, was wirklich bezeugenswert ist. Ja. Wir wollen heute Morgen mit Gottes Hilfe doch mal lesen einen Text, den ich im März 2014 in Schwäbisch Gmünd gehalten habe. Das hatte ich dem Klaus schon angekündigt. Ich werde mal wieder über diesen Text reden. Und zwar über den Isaak. Isaak, der große Patriarch nach Abraham. Er war nicht nur einer der Ur- und Großväter, er war auch ein Prophet, Isaak. Ja. Und er war ein Mann, ein Zeuge Gottes, der Sohn Abrahams, gewaltiges Zeugnis. Ja, und da habe ich damals ein paar grundlegende Sachen gesagt in der Predigt, ich aber wusste gar nicht, wie das auf die Herzen wirkt. Dann habe ich dann nachher erfahren, dass das für Klaus und seinen Vater damals eine Wegweisung war, auch wie es hier in der Gemeinde mal auch bei euch weitergeht. Ihr habt ja hier in eurer Gemeinde auch eine Geschichte, die durch Höhen und Tiefen geht. Und wisst ihr, wenn der Herr seine Hand über uns hält und trägt, dann kommen wir durch. Wenn er es nicht tut, dann rutschen wir weg. Wenn er uns nicht festhält, können wir abrutschen. Das ist wirklich bestätigt, auch immer wieder durch die Bibeltexte. Wenn uns Gott festhält, dann hält er uns fest. Er hält uns dann fest, wenn wir demütig sind, wenn wir ein zerschlagenes Herz haben und wenn wir nichts mehr von uns erwarten, sondern alles nur noch von ihm. Denn er allein ist vollkommen. Und er will uns auch immer so erhalten, dass wir immer eingedenk sind, dass er uns stärkt und trägt. Er ist der Fels, er ist das Fundament, auf das wir bauen können. Wir schlagen dazu mal auf, 1. Buch Mose, Kapitel 26. Wir lesen den gleichen Text wie damals, 1. Mose 26, 12 bis 33. 1. Mose 26 von Vers 12 bis 23. Nein, Entschuldigung, bis 33. Und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters, Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Und Abimelech sprach zu Isaak: Gehe fort von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaak fort und lagerte sich im Tal Gera und wohnte dort. Und Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort einen Brunnen lebendigen Wassers. Aber die Hirten von Gera stritten sich mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser gehört uns. Da nannte er den Brunnen Esek, weil sie sich dort mit ihm gestritten hatten. Da gruben sie einen weiteren Brunnen, um den stritten sie auch. Darum nannte er ihn Sidna. Da brach er von dort auf und grub einen weiteren Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Darum nannte er ihn Rechobot und sprach, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht, damit wir fruchtbar sein können im Land. Von dort zog er hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Herr deines Vaters, der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Und Abimelech kam zu ihm von Gera und mit Ahusat, seinem Freund, und Pichol, seinem Heerführer. Aber Isaak sprach zu ihnen, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggetrieben habt? Sie sprachen, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Darum haben wir uns gesagt, es soll ein Eid zwischen uns sein, zwischen uns und dir, und wir wollen einen Bund mit dir machen, dass du uns keinen Schaden zufügst, wie wir auch dich nicht angetastet haben und dir nur Gutes taten und dich im Frieden haben ziehen lassen. Du bist nun einmal der Gesegnete des Herrn. Da breitete er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Und am frühen Morgen standen sie auf und schworen einander den Eid. Da ließ Isaak sie gehen und sie zogen in Frieden von ihm weg. Und es geschah am selben Tag, da kamen Isaaks Knechte und sagten ihm von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen, wir haben Wasser gefunden. Und er nannte ihn Scheba, daher heißt der Ort Beersheba bis zum heutigen Tag. Diesen Ort gibt es heute noch in Israel, Beersheba, so eine große Stadt in Israel mittlerweile. Aber es hat ja alles so seine Geschichte, auch hier mit Israel. Und wir wollen da mal auf ein paar Punkte eingehen. Ich hoffe, ich komme recht weit heute. Der Sohn des lebendigen Gottes, als er auf der Erde war, wir haben ja jetzt gerade die Tage besonders daran gedacht, dass Jesus als großer Friedefürst auf diese Erde kam, in der Geburt oder bei der Geburt in Bethlehem. Und dieser Jesus sagt mal in Matthäus 8, Vers 11, aber ich sage euch, viele werden kommen vom Morgen und vom Abend und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Da ist der Isaak benannt. Wenn es ein anderer gesagt hätte, hätte man vielleicht sagen können, naja, ob das alles jetzt so unbedingt so richtig oder da weiß man das. Ja. Also wenn Jesus sagt, der Klaus wird in 2 Jahren bei mir in meinem Reich sein, dann wird es so sein, da gibt es gar keinen Zweifel. Ja, überhaupt gar nicht. Oder jemand anders, könnt andere Namen hier nennen. Das ist ganz egal. Und das ist eine Feststellung, die Christus macht, auf uns bezogen, dass er sagt, und wenn ihr mir vertraut, wie der Isaak, und mir so folgt, dann werdet ihr auch mal bei mir sein. Kraft seines Opfers, Kraft seiner Erlösung, Kraft seiner großen Gnade, die er uns hat, ausgegossen, über uns selber und in unser Herz hinein. Es ist auch das, was uns von Isaak hier berichtet wird, spiegelt auch immer wieder Tendenzen aus unserem eigenen Alltag heraus und hervor. Wir haben 3 Themen. Erste Thema Erfolg und Hass. Zweites Thema geistliches Verhalten durch Nachgiebigkeit. Und drittens Gottes Offenbarung beim Wandel in Demut und in Friedfertigkeit. Erste Thema Erfolg und Hass. So wie der Isaak, damals stehen auch wir als Gläubige immer wieder einem Heer von Feinden gegenüber. Immer wieder werden wir feindlich angegangen. Das ist auch ganz normal im Leben eines Gläubigen. Es gibt die mentalen Anfechtungen durch Menschen. Ja, Jesus sagt mal in Lukas 6, Vers 22, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Ja, also ich denke mal, von Natur aus sind wir nicht ganz glückselig, aber der Herr Jesus überspielt es und sagt hier, die Glückseligkeit besteht darum, wenn sie euch hassen, Und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen, also um seinetwillen, ja. Da hat sicherlich jeder schon seine Erlebnisse und Erfahrungen gehabt, wann und wie er diesen Hass erfahren musste, weil er an Jesus glaubt. Dann gibt es die geistlichen Anfechtungen durch Gedanken. Da heißt es, Jakobus 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist eine wunderbare, wunderbare Verheißung von dem Jakobus, dass das Erdulden von Anfechtungen schon auch und das alles auf Jesus werfen schon die Verheißung hat, dass wir die Krone des Lebens einmal empfangen werden, weil es von der Natur kein normaler Zustand ist. Ja? Das ist ja genau das, was sich nachher in dem Lebensweg vom Isaak aufzeigt, dieses Erdulden, dieses Ertragen, diese Anfechtung, dieser ständige Rausschmiss von Seiten der Philister, dieses ständige belagert und belastet werden, wenn deine Lebensquellen zugeschlagen werden. Das sind ja schlimme, schlimme Ereignisse und Tendenzen. Gehen wir aber später noch darauf ein. Oder jeder von uns hat seine Gedankenwelt. Jeder von uns lebt in seiner Welt der Gedanken. Das ist so. Das ist so. Und deine Gedankenwelt ist manchmal nicht erklärbar, aber der Herr kennt unsere Gedanken, denn es heißt im Psalm 139, Vers 2, ich sitze oder stehe auf. Du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Das heißt praktisch, Gott sieht nicht nur unsere Gedanken, er versteht sie sogar. Er versteht sie sogar. Wenn du ungerecht behandelt wirst, um des Glaubens willen oder aus irgendwelchem Grund auch immer, ja, und du fühlst dich bedrückt und bist verzweifelt, weil dich alle falsch beurteilen, dann versteht doch der Herr deine Gedanken. Er versteht sie. Er versteht deine inneren Kämpfe, die du dann hast, aber du darfst sie bei ihm ablegen. Du darfst sie bei ihm ablegen. Es kommt auch nachher noch raus, als der Eliezer die Rebekka geholt hat als seine Frau. Abraham hatte ihn ja losgeschickt. Was machte der Isaak gerade, als der Eliezer dann die Rebekka herzugeführt hatte? Wer die Geschichte kennt, weiß es. Er war auf dem Feld und betete. Man kann aber auch da übersetzen, er sinnte nach über seine Gedanken. Gibt es auch. Also es hat immer das Gleiche, ist der gleiche Ausspruch da im Alten Testament, im Urtext. Gebet, Gedanken, mach aus allem ein Gebet, heißt es mal in dem Lied. Mach aus allem ein Gebet, wunderbar. In Sprüche 1, als die Einleitung kommt, warum auch Salomo die Sprüche den Menschen aufgeschrieben hat, seine Weisheit, da sagt, heißt in Vers 3, Sprüche 1, Vers 3, damit man Gedankenzucht erlangt. Gedankenzucht erlangt Rechtssinn, Urteilskraft und Aufrichtigkeit. Wenn wir hier unter uns unaufrichtig sind, dann können wir hier hinten dicht machen. Könnte dicht machen. Unaufrichtigkeit ist wie ein Schimmelpilz, der nachher alles verseucht. Unaufrichtigkeit im Gespräch. Man kann auch heucheln. Es gibt auch das Heucheln, man heuchelt etwas vor, auch das ist Unaufrichtigkeit. Aber die wahre Aufrichtigkeit, die ist offen, ehrlich, klar. Man kommt immer auf Augenhöhe, man sagt, was einen bewegt. Und man kann es sogar sagen, weil man weiß, der andere bewegt auch was und man fällt sich dadurch nicht in den Rücken. Isaak war erfolgreich, weil er den Segen und der Fürsorge Gottes besaß. Er hat den Segen gehabt, er war erfolgreich durch den Segen, den Gott ihm gegeben hat. Und das war auch nicht selbstverständlich. Das kommt ja dann später in Vers 24, als es da heißt, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach. Also man sieht auch, Der Isaak, der stand noch in der direkten Kommunikation zu Gott. Der Gott seines Vaters Abraham, es war ja sein Vater. Und wenn wir des Glaubens sind, ist auch Abraham auch unser Glaubensvater. Dann haben auch wir Kontakt mit Gott. Und Gott redet mit uns. Problematisch wird es nur, wenn Gott mal nicht mehr mit uns redet. Dann wird es allgemein problematisch. Dann haben wir ein Problem. Und dann ist es wichtig, wieder zu Gott zurückzukommen. Er sagt ja dann hier zum Isaak, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Was für eine Zusage. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, heißt an einer anderen Stelle. Und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. Das kam, nachdem er seinen letzten Brunnen gegraben hat. Da kommen wir aber noch später drauf. Jeder geistliche Erfolg kann nur durch den Segen Gottes begründet werden. Also geistlicher Erfolg ist nie die Folge von menschlichem Wirken und Enthusiasmus. Geistlicher Erfolg baut sich auf die Nüchternheit und auf das Fundament der Gemeinschaft mit Jesus und auf das Fundament des Glaubens und des Wortes Gottes. Und das nüchtern. Deswegen sehen wir auch ganz klar die charismatische Linie als eine unnüchterne Vorgehensweise, wo man vielleicht einen Erfolg vorspielen will. Es gibt da sicherlich auch Geschwister, die es ernst meinen, es nicht besser wissen. Aber im Grunde genommen ist der Nüchternheit im Glauben immer untermauert durchs Wort Gottes und durch die einzelne Hingabe an den Herrn selber. Da gab es einen großen Bibellehrer, das war der Jakob Kröker. Den schätze ich sehr, der hat auch fast das ganze Alte Testament ausgelegt. Der sagt mal, und jetzt nehmen wir das mal als Einleitung zu den Kämpfen, die der Isaak hatte. Er sagt hier, wie bezeichnend ist auch diese Erfahrung für die Erlebnisse, die der Glaube je und je in der Geschichte erlebt hat. Segen von Seiten Gottes schuf ihm Leidenszeiten von Seiten der Welt. Die Welt kann es nicht ertragen, wenn Menschen als Träger der göttlichen Verheißung von Gott auf ihren Wegen des Glaubens und der Abhängigkeit mehr gesegnet werden als sie. Um ihren Unwillen kundzugeben, greift sie dauernd zu den Mitteln der Gewalt. Wo ihr Geist versagt, sucht sie sich durch ihre Faust zu rechtfertigen. Wenn ich jetzt eine Überleitung mache in unsere heutige Zeit, Israel, ich habe das ja auch mitgekriegt, 7. Oktober 2023, ist genau eigentlich das, was Jakob Kröger hier schon prophetisch vorausgesagt hat. Ich habe das jetzt wieder gelesen oder gehört. Diese Terrororganisation, die Hamas, die haben so viele Tunnel da gebaut im Gazastreifen, der ist ja wahrhaftig nicht lang und groß, von einer Gesamtlänge von ungefähr 700 Kilometer. Könnt ihr euch das vorstellen? Nur um eins zum Ziel zu haben, um Israel zu terrorisieren und zu zerstören. Das ist das, was Kröger hier sagt. Um ihren Unwillen kundzugeben, greift sie dauerhaft zu den Mitteln der Gewalt. Weil man einfach das nicht dulden und haben will, dass da ein Völklein ist, das unter dem Segen Gottes steht, will man nicht wahrhaben. Es muss terrorisiert, es muss zerstört werden. Und wir können nicht die Hoffnung haben, wenn ich die Bibel richtig lese, können wir nicht die Hoffnung haben, dass das irgendwann mal aufhört. Das geht immer weiter. Ja, ob das vom Libanon kommt, ob das vom Iran kommt, von Syrien oder sonst irgendwo. Es kommt immer irgendwo her. Dieser Kampf und dieser Streit des Feindes, Satan weiß genau, dass da die Nachkommen Abrahams leben und die möchte er zerstören. Und es war damals schon so, hier beim Isaak, und ist heute noch genau das Gleiche. Könnte man da noch viel mehr drauf eingehen, aber das würde die Zeit jetzt auch nicht auch verkraften. Aber wir gehen einfach mal weiter. Der Isaak hat nach Vers 14 Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Und wenn wir den Vers 13 vorsetzen, da heißt es ja, er wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Also das ist natürlich jetzt, hört sich gut an, also reich, noch reicher und überaus reich. Das war für den Isaak ein ganz großer Segen und auch für seine Familie und für das Völkchen, das um ihn herum lebte, die hatten diesen Segen. Aber weil sie diesen Segen hatten, beneideten ihn die Philister. Letztendlich sahen sie, dass Isaak ein göttliches Leben führte unter dem Segen Gottes. Und Paulus sagt mal ganz deutlich in Galater 4, Vers 29, dass der nach dem Fleisch geboren ist, den verfolgt, der nach dem Geist geboren ist. Ja, das ist wirklich so. Immer der nach dem Fleisch geboren ist, verfolgt den. Ja, das ist die große Gefahr. Und Jakobus sagt in Kapitel 3, Vers 16, denn wo Neid und Zank, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Neid und Zank, aber interessant. Matthäus 27, Vers 18, Pilatus wusste, heißt es da, dass sie Jesus aus welchem Grund ausgeliefert hatten, die Pharisäer aus Neid. Wenn Satan Unfrieden und Bosheit sehen will, dann tut das meistens auf dem Boden des Neides. Da war der Neid. Und Isaak war ein Fremdling im Land der Philister, aber das hinderte den Segen Gottes nicht für sein Leben. Auch wir sind auf dieser Erde Gäste und Fremdlinge und stehen doch unter dem Segen Gottes. Gott zeigt manchmal auch auf diese Art und Weise, wie sehr sein Nachfolger, in dem Fall hier Isaak, unter seiner Fürsorge steht. Ja? Also der hat jetzt diesen Segen, der legt sein Glaubensleben weiter, erst ganz in Abhängigkeit Gottes, aber Isaak muss noch in die Schule. Und zwar in die geistige Schule, in die Hochschule Gottes. Und jetzt wird er geprüft. Er kommt jetzt in die Prüfung hinein und das geht dann los. Ab Vers 15, Kapitel 26, Isaaks geistliches Verhalten durch Nachgiebigkeit. Nicht die falsche Nachgiebigkeit, ist hier nicht gemeint. Nicht die Nachgiebigkeit, dass man praktisch nachgibt und lässt dann die Wahrheit außen vor. Das natürlich nicht, ja. Die Liebe zum Schaden der eigenen Seele, das ist es auf jeden Fall nicht, sondern es ist ein Nachgeben, wo an unserem Stolz appelliert wird. Jetzt möchte ich da ein paar über dieses Thema, das ist das zweite Thema, Isaaks geistliches Verhalten durch Nachgiebigkeit. Da heißt es im Vers 15, alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters Abrahams, zu Abrahams Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Wenn da stehen würde ein paar Brunnen, dann wollte ich es ja noch mir gefallen lassen. Aber es steht hier alle Brunnen. Alles zu. Zugeschmissen. Philister. Wann hat Israel unter Ariel Sharon, damals dem Premierminister, den Gazastreifen an die Philister, würde ich fast sagen, an die Palästinenser übergeben. Dankeschön. 2005 war es, glaube ich. Da war der Gazastreifen ein blühendes Land mit Siedlungen, mit jüdischen Einwohnern. Und dann haben die Israelis folgenden Gedanken gehabt. Wir wollen, dass die Palästinenser eine wunderschöne Infrastruktur bekommen und haben alle Gewächshäuser stehen lassen, alles was sie hatten, wunderbar aufgebaut, haben dann den Gazastreifen verlassen müssen, wollten es aber eigentlich auch nicht. Und was haben die Palästinenser als erstes gemacht? Die haben die ganzen Gewächshäuser zerstört, kaputtgeschlagen und einfach wegdividiert, alles zerstört Das war der Geist, das ist dieser Geist. Und genauso dieser Geist, weil ich habe gedacht, warum machen die Brunnen zu, die der Abraham gegraben hat? Das hätte doch ihnen auch noch eine Hilfe sein können. Nein, sie haben sie zerstört, verstopft. Bei den großen Viehherren im zahlreichen Gesinde versucht die Philister, dem Isaak die Lebensquelle zu ersticken, indem sie ihm die Brunnen seines Vaters zuschütteten. Genau so macht es der Teufel mit den Gläubigen. Wenn sie im Segen leben und Früchte des Glaubens bringen, dann will der Teufel es unbedingt zerstören. Da ist ihm jedes Mittel recht. Er will uns immer mehr oder weniger den Saft entziehen, den Glaubenssaft. Unsere Wasserbrunnen, was sind unsere Wasserbrunnen? Erstens das Wort Gottes, das Gebet und drittens die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das sind unsere Wasserbrunnen. Und genau da hakt er ein, genau da versucht er zu zerstören und kaputt zu machen. Er probiert alles, um uns von der wahren Lebensquelle abzuschneiden, damit wir langsam geistig verhungern. Das ist sein Ziel, das will er, genau das. Und da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und da steht für verschlingen eigentlich im Urtext das Wort für völlig vernichten. Also seht, der Teufel hat keine Langmut mit uns. Auch keine Barmherzigkeit. Er will nur eins, er will dein Glaubensleben vernichten. Irgendwie muss ihm das gelingen. Er will alles, nur eins nicht, dass ein gläubiger Mensch einmal in den Himmel kommt. Der weiß genau, er kommt da nie mehr hin, er hat es verspielt. Aber der Gläubige ist durch das Blut Jesu wiederhergestellt. Die Gerechtigkeit wäre jetzt auch nochmal ein Thema. Durch Christus wieder dargebracht, durch sein Leiden am Kreuz und sein Sterben. Wie macht's der Feind heutzutage? Matthäus 13, 22, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Also das ist ja das ganze Leben, unser ganzes Leben, der Lebensinhalt und das ganze vielerlei. Ich habe immer das Beispiel gebracht, wenn ich ein Glas nehme und fülle es 4/5 mit Orangensaft, da geht nicht mehr viel rein, oder? Das ist schon ziemlich dicht. Oder? Da geht noch 1/5 irgendwas anderes rein, aber das war es dann auch wohl. Und genauso ist es doch auch bei uns im Glaubensleben, wenn unser Herz 4/5 voll ist mit allem möglichen Plemplem, ich sag's einfach mal so, was soll denn da noch vom Geist Gottes sein? Ja, und der Geist Gottes soll uns ja erfüllen im Herzen. Erfüllt mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes ist die unmittelbare Gegenwart Gottes. Jesus sagt mal, es ist gut, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so wird auch der Geist Gottes nicht kommen. Da ich aber hingehe, kommt der Geist Gottes. Der Tröster, sagt er. Der Tröster, der in unser Herz und Leben kommt, der uns immer zur Seite steht. Er ist immer da. Wie bei jedem von uns, bei jedem, der gläubig ist, ist der Geist Gottes gegenwärtig. Das heißt, dass das Wort Gottes an diesen Menschen kraftlos geworden ist. Also wenn das der Reichtum oder was auch immer das Wort erstickt, wir sind alle reich. Wir sind alle reich. Ich habe mal gepflegt zu sagen, wenn ich meinen Kühlschrank abends aufmache und der ist voll mit Lebensmitteln, dann bin ich doch irgendwo reich. Und wenn ich ein Dach über den Kopf habe und eine Heizung habe, dass es mir nicht kalt ist, bin ich ja eigentlich auch reich. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr Geld in der Tasche habe, um mir das zu kaufen, was ich brauche, dann bin ich ja noch viel reicher. Ja? Da war der Isaak vielleicht noch armselig gelebt gegen uns, ja? In dem Fall. Was wir heute haben, der Reichtum dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Sorge, sagt er hier, sagt Jesus selber. Da wird man lau und verliert immer mehr den Bezug zum geistlichen Leben. Wenn der betreffende Mensch nicht rechtzeitig zur Buße kommt, fällt er wieder in die Welt zurück. Also wenn uns das erstickt, wenn das in der Lage ist, unser Glaubensleben zu ersticken, das heißt auch an einer anderen Stelle, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Und es ist ein Kampf täglich, wo der Herr uns auch immer wieder neu in die Abhängigkeit seines Wortes hineinbringen will, dass wir da dran hängen, weil es kann uns ja auch mal alles genommen werden. Das wissen wir ja auch nicht, wann das mal eintreten kann. Dann gibt es die tragische Stelle in 2. Timotheus 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen und hat diese Welt lieb gewonnen und ist gen Thessalonich gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Er hat die Welt lieb gewonnen, ja. Man kann die Welt lieb haben. Und am Ende ist man mehr Welt als gläubig. Dann merkt man gar nicht mehr, ja auch, das kann ich auch noch machen und das kann ich auch noch machen. Und plötzlich empfindet man da gar keine Problematik mehr dabei. Man kann dies machen, man kann jenes machen. Und auf einmal ist man gar nicht mehr der Segensträger im Geist, weil man einfach irgendwo mit der Welt schon verbunden ist. Der Teufel geht ja immer nach der Salami-Taktik, immer ein Scheibchen weniger. Die Wurst ist immer so lang und irgendwann ist es nur noch so kurz, weil er immer noch ein Scheibchen abschneiden kann. Und das kann man ja bei sich selber oft auch sehr schnell beobachten, wie schnell das gehen kann. Ja. Der Satan wusste um den göttlichen Segensträger hier, Isaak, um den Erben der Verheißung. Was allein konnte den Isaak bewahren? In dem Fall, er war ja auch reich, sehr reich. Da gibt es einen schönen Liedvers, der heißt, nur der Glaubensweg ist sicher unerreichbar für den Feind. Er hat zwar jetzt alles gehabt, aber war doch in Bedrängnis. Er war doch in Bedrängnis. Das wusste der Isaak, aber er lebte doch auch nach diesem Glaubensweg. Der Gläubige überwindet immer jede Widerwärtigkeit nur allein durch den Glauben. Alles andere ist nicht möglich, die Widerwärtigkeiten des Lebens zu überwinden. Wenn du nichts mehr kannst, dann glaube nur fest an Jesu Beistand, er wird dich niemals enttäuschen. Ja, was ist denn unsere Quelle, unsere Lebensquelle, unser Brunnen ist Psalm 36, Vers 10, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Wir haben eigentlich kein Leben, wenn wir nicht an der Lebensquelle leben. Und die ist nur bei ihm, heißt es hier. Nur in der Gegenwart Jesu kann sich das Geheimnis des Evangeliums erschließen. Jeremia 2, Vers 13 klagt Gott selber, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Da hat Gott immer sehr drunter gelitten, wenn Israel plötzlich sich von ihm abgewandt haben. Ja, das kennt man ja auch aus dem Volk Israel, als sie dann aus Ägypten gezogen sind unter der Führung Moses. Da war das ganz große Problem, dass sie plötzlich wieder nach den Fleischtöpfen Ägyptens gerufen haben. Sie haben das Äußerliche gesucht, das haben sie vermisst. Ja, das heißt ja hier weiter, das mich haben sie verlassen, mich die Quelle des lebendigen Lebens, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist die große Gefahr, in der man dann steht, dass man dann plötzlich sich woanders versucht, geistliche Kraft zu holen, aber da bekommt man keine. Wer sein Heil außerhalb der Bibel sucht, verwirft letztendlich ja auch den Herrn. Oder wenn man plötzlich in Gottesdiensten Dinge einbaut, die nicht Gott gewollt sind, dann verliert sich plötzlich der Segen und was übrig bleibt, ist nur noch eine äußere Hülle ohne Leben aus Gott. Man kann Dinge einbauen, wo man meint, das ist vielleicht ganz gut und haben wir nie gemacht, aber es ist ganz gut. Passt sich der Zeit an. Ja, man geht immer mehr in den Modernismus rein, modernere Lieder, mehr Takte, mehr, ja, und immer, ja, mehr das Gefühl ansprechend, emotional. Spurgeon sagt mal einen ganz wichtigen Satz, den habe ich einmal gelesen in dem Rundbrief einer Gemeinschaft, die damals noch sehr gut stand und heute abgerutscht ist. In Weltoffenheit, da habe ich diesen Satz gelesen, wenn der Heilige Geist unsere Gemeinde verlassen hat, dann wäre es besser, wir würden die Kirchentüre zunageln und vorne draufschreiben, Herr, erbarme dich über uns. Aber er ist besser, sagt er. Besser dann zunageln, keine Versammlung mehr, wenn der Heilige Geist uns verlassen hat. 1. Mose 26, 16. Dann kommt der Abimelech, er sieht den Reichtum Isaaks, er wird immer größer, immer stärker und kommt zu Mose und sagt, zum Isaak und sagt, ziehe von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Du bist uns zu mächtig geworden. Satan versucht Isaak durch Abimelechs, das war der Philisterkönig damals, durch den Rauswurf zu entmutigen. Jetzt kommt die erste Prüfung. Geh, verschwinde, du bist zu groß. Ja, das haben viele erlebt, vor uns Gläubige, die Salzburger, die Hugenotten, verschwindet. Ihr glaubt an das Wort Gottes, das wollen wir nicht. Das bedeutet, wenn wir nicht selber den Einfluss der Welt verlassen, bewirkt Gott manchmal selber den Rausschmiss. Und das ist Gnade. Das ist Gnade. Und der Isaak hat den Rausschmiss erlebt. Das heißt hier, alle Entmutigung ist vom Teufel, sagten schon die Väter. Das versuchte der Teufel hier bei Isaak, ist ihm aber nicht gelungen. Isaak muss zurück in die Steppe und damit in die heilsnotwendige Abhängigkeit von Gott. Das ist immer das. Das war der alte Prediger Krummacher, der das Buch geschrieben ist, zwei Bände gibt es darüber, geschrieben hat, als über die Wüstenwanderung Israels. Warum hat denn Gott die in die Wüste hineingenommen? Warum denn? Damit sie nur noch ihn haben. Das wollte Gott. Und genau macht das ja heute, Gott ändert ja seine Denkweise nicht. Das macht Gott nicht, ja. Es heißt, er bleibt immer derselbe. Er bleibt derselbe in Ewigkeit. So wie mit dem Isaak-Adler, so handelt er auch mit uns. Es gibt keine Sonderwege. Da nimmt er dann immer genau den gleichen Weg vor, um das Gleiche bei uns zu erreichen, was er beim Isaak erreicht hat. Zum Beispiel, der Mose, der floh nach dem Mord an den Ägyptern wohin? Ins Land Midian, ne? der floh zu den Midianiter. Wisst ihr, wie weit es war? Von Ägypten, wo der herkam, der war irgendwo bei Ramses, war der untergebracht, der Mose, da wo die Pharaonen herrschten. Er floh nach Midian, das war eine Fußreise zwischen 500 und 600 Kilometer. Das musst du dir mal über die Zunge gehen lassen. Das ist der Mose zu Fuß quer durch die Wüste gelaufen. Da kann ich euch sagen, da konnte er über alles nachdenken. Wir haben die Wüste Pharan gesehen, wir kamen oben rüber von Elat rüber, dann links an Richtung ägyptische Grenze, Pharan, und da blieb der Bus plötzlich stehen. Wir sind ausgestiegen, konnten schon unten so die Schluchten sehen und die Wüstenwege. Das war so unerträglich heiß, das hast du nicht ausgehalten. Das war so eine Hitze, so eine Wüstenhitze. Und dann ist einmal bewusst geworden, was eigentlich eine Wanderung durch die Wüste bedeutet. Und da ist der Mose lang, 500 bis 600 Kilometer quer durch die Wüste und blieb dort 40 Jahre im Lande Midian, 40 Jahre als einfacher Viehhirte. Wisst ihr, was Gott damit bezweckt hat? Gott hat damit eins bezweckt, er wollte ihn runterholen. Der Mose war der höchstgelehrte Mann in ganz Ägypten. Das war ein extrem kluger Mann. Der war unterrichtet in alle Weisheiten der Ägypter und das war eigentlich der Prinz, der hätte die Macht wahrscheinlich mal bekommen, wenn der Pharao dann abgelebt hätte. Da hat er drauf verzichtet. Das kann man im Hebräerbrief nachlesen, ja? Dass Mose den Reichtum verworfen hatte, um viel lieber Christus in seiner ganzen Abhängigkeit zu gewinnen. Mit meinem Wort jetzt mal. Ja, da 40 Jahre hat Gott ihn da runtergeholt. 40 Jahre. Vielleicht braucht Gott bei uns auch manchmal 40 Jahre, um uns runterzuholen, um uns mal auf den Boden, der Realität zu stellen. Und nach 40 Jahren erschien Gott dem Mose in einem Dornbusch. Glaubt man nicht, dass das einfach mal so war, dass da plötzlich der Dornbusch brannte und da kommt dann der Mose daher spaziert und dann sieht er da, dass da was Besonderes ist und dann spricht die Stimme zu ihm. Da ist Mose bis zu diesem Zeitpunkt die tiefsten Wege gegangen, die man sich hat überhaupt vorstellen können. Der war in der Gemeinschaft mit Gott, der hat seinen Glauben noch gehabt, der hat den Glauben der Väter im Herzen gehabt. Und er hat in dieser tiefsten Tiefe seines Lebens diese Begegnung mit Gott. Und wisst ihr, was dann war? Dann wollte Mose in dem Zustand, in der Niedrigkeit, die er wirklich von Herzen hatte, nichts mehr davon wissen, dass er das Volk Israel aus Ägypten führt. So weit unten war da der Mose. Als der Mose noch in Ägypten war, da sagte der, ich bin wer. Und als Mose in der Wüste war, in Midian, sagte er, wer bin ich? Das war der Umkehrschluss seines Lebens. Und genau den Weg wollte Gott, mit dem Isaak gehen. Und mit dir geht er auch den Weg, ich verspreche es euch. Und mit dir geht er auch den Weg. Ich könnte von meinem Leben jetzt erzählen, ihr könnt wahrscheinlich auch von eurem Leben erzählen. Wenn Gott dich lieb hat, dann holt er dich runter. Dann holt er dich. Der holt dich runter. Der muss dich runterholen. Frau Gerd hat mal gesagt, Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Nach Sturmesbrausen und Windessausen scheinet der Sonne gewünschtes Gesicht. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende. Was meint ihr, was der, durch was für ein Elend der Paul Gerhard gegangen ist? Dass der zu seiner Schreibfeder gegriffen hat und die Lieder geschrieben hat, befiehl du deine Wege. Könnte ich jetzt drüber sprechen, wie das Lied entstanden ist. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll wohl ergehen, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Ich hatte mal einen großen Gemeindeleiter damals gehabt. Ich habe noch erlebt. Und der hat auch mit dem Wilhelm Busch noch zusammen evangelisiert und hat Enkelkinder gehabt. Dann hat er gesagt, seine Enkelkinder gingen dann zur Konfirmation. Dann hat er gesagt, wenn ihr zu eurer Konfirmation von mir ein Geschenk haben wollt, dann müsst ihr das Lied auswendig können. Das muss was gewesen sein. Ja. Und dann haben wir gesagt, was muss das für ein Lied sein? Lest mal auch in aller Ruhe. Ja. Er musste in die Wüste ausweichen, der Isaak. Vollendung gibt es nur durch Leiden. Alles Leid währt seine Zeit, Gottes Beistand bis in Ewigkeit. Da heißt es dann im Vers 17, Isaak zog von dannen und schlug sein Gezelt auf im Tal Gera und wohnte allda. Ja, was war denn? Lest ihr einen Satz der Widerrede? Ich lese keinen. Lest ihr Widerstand? Ich sehe keinen. Isaak geht. Das war direkt die einzige Reaktion des Isaaks war, der hat zu seinen Leuten gesagt, packt eure Sachen zusammen, wir gehen. Isaak war ein Mann der Ewigkeit. Und das passte den Philistern nicht und deswegen ist er dann auch gegangen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 18, so euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Dann ging er, Vers 18, weiter. Dann ließ er die Wasserbrunnen wieder aufgraben, Vers 18, die sie zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, welche die Philister verstopft hatten, nach Abrahams Tod und nannte sie mit demselben Namen, mit denen sie seinen Vater genannt hatte. In der Steppe kann man ohne Wasser nicht überleben, das müssen wir wissen. Er war in der Steppe, er musste Wasser kriegen. Genauso wenig kann der Gläubige in der Einöde dieser Welt ohne Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft nicht überleben. Wer sich absondert, sucht, was ihn selbst gelüstet, heißt man im Alten Testament, der sucht sich selber. Man kann eine Gemeinde verlassen, das kann man machen, klar. Es gibt vielleicht viele verschiedene Gründe. Man kann vielleicht auch in eine andere Gemeinde gehen, das kann auch recht sein. Aber dann sucht trotzdem die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Sucht die Gemeinschaft mit den Herrn, mit Jesus. Oder wenn es einen Umzug gibt oder wenn man dann irgendwo in eine andere Gegend zieht, dass man einfach wieder Gemeinschaft sucht, Gemeinschaft mit denen, die auch den Herrn Jesus lieb haben. Das ist ganz wichtig, das ist heilsnotwendig, sage ich sogar. Und genau aber, dass wir das nicht haben, darauf zielt der Satan ab. Isaac macht etwas ganz Feines, er sucht sich das Wasser dort, wo schon sein Vater seinen Brunnen hatte. Und das heißt auch geistlich gedeutet, Sprüche 22, 28, verrücke nicht die vorigen Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Hier und nur da bekommen wir wirklich das wahre Quellwasser, das geistige Leben, da wo die Väter schon gegraben haben. Wir sollten nur da unsere geistliche Nahrung holen, wo sie auch unsere Glaubensväter holten. Hier haben wir auf jeden Fall eine geistliche, sichere Quelle. Das ist ganz wichtig. Was unseren Glaubensvätern geholfen hat, das wird auch sicherlich uns nicht schaden. Sicherlich nicht. Da haben wir unsere Grundlage, das Wort Gottes, auch die alten Lieder, die Gemeinschaft, auch die alten Lebensbilder alter Gottesmänner, sehr, sehr wertvoll, dass wir darauf bauen und dass uns das auch immer wieder die Kraft gibt für den Alltag. Da haben die Väter ihre Kraft geholt. Wenn der Abraham aus Dänebrunne sein Lebenselixier geholt hat zum Leben, dann wird es auch dem Isaac sicherlich geholfen haben. Der Isaac hat das getan, selbst die Brunnennamen hat er nicht geändert. Er hat die gleichen Namen gegeben, er wusste noch genau, wie sie hießen und bestätigte es. Damit ehrte er auch gerade seinen Vater Abraham in besonderer Weise. Vers 19, die Knechte graben im Tal unermüdlich weiter und finden was im Tal? Lebendiges Wasser. Das bedeutet, nur im Tal der Demut und des Zerbruchs wird das lebendige Wasser gefunden. Er muss runter ins Tal, man ist ja eher lieber auf der Höhe. Gibt einen schönen Vers, der heißt, wer noch nicht zerbrochen ist, findet nicht die Türen, die zu dir, Herr Jesus Christ, in die Freude führen. Im Zerbruch finden wir die Nähe Jesu und die Tür zu Jesus, aber nie, wenn wir mit Stolz unsere eigene Ehre retten wollen. Der Gläubige muss gar nicht mehr seine Ehre retten, muss meine Ehre nicht retten. Um meine Ehre geht es gar nicht. Es geht nur um seine Ehre, dass wir seine Ehre retten. Jesu Ehre, das muss uns wichtig sein. Psalm 84, Vers 7 heißt es ja, die durch das Jammertal gehen und machen da selbst Brunnen und die Leere werden mit viel Segen geschmückt. Und nur im Jammertal will Gott uns begegnen. Je tiefer der Weg uns ins Leiden und Not führt, je näher erleben wir die Gegenwart Gottes. Also ich kann das selber bezeugen aus meinem eigenen Leben, als ich damals zum ersten Mal zur Bestrahlung gehen musste. Ich hatte ja Krebs mit 18 Jahren. Da hatte man mir vorher gesagt, du kannst jetzt als Nebenwirkung Blutkrebs kriegen, eine Querschnittslähmung vom Hals ab, eine chronische Darmverwachsung, eine chronische Lungenentzündung, also kam so eine Aufzählung. Das ist schon Not, wenn du das hörst, was jetzt alles passieren kann. Ich habe jetzt einen ehemaligen Kollegen, der hat Bestrahlung gekriegt an der Prostata, der hat durch die Bestrahlung jetzt Blutkrebs gekriegt. Der hat 5 Monate, hat er sich durchgehängt durch Leben und Tod. Wir haben gebetet für diesen, der ist auch gläubig, auch ein Glaubensbruder. Wir haben viel gebetet für ihn. Ich habe 3 Brüder international mit eingeschaltet, wo ich weiß, dass die sehr erhörlich beten auch, dass sie mitbeten. Und der Herr hat ihn bis jetzt erhalten und die Blutwerte stimmen sogar wieder einigermaßen. Der Herr kann viel tun, ja, wenn wir glauben und vertrauen, aber man kann durch viel Not gehen. Und da weiß ich, als ich da das erste Mal da runter musste, die Treppe runter in diese Radiologie, Uniklinik Frankfurt, ich komme ja von Frankfurt, und das war ein Zentrum wie ein Weltraumzentrum, topmodern alles. Und jetzt in dieses radiologische Strahlen, also das sind ja Strahlungen, die werden ja mit Kernspaltung erzeugt. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wie ich da runterlief, ich könnte euch die Stelle an der Treppe noch zeigen, wo ich lief, da wusste ich, es läuft einer mit. Das kann ich aber, habe ich nie mehr erlebt in meinem Leben. Da lief der Herr mit und sagt, und so du durchs Wasser gehst, sollen dich die Ströme nicht ersäufzen, und so du durchs Feuer gehst, soll dich die Flamme nicht versengen. Genau das Wort habe ich vorher bekommen. Und genau in dieser Gewissheit und in dieser Haltung bin ich dahin. Und wisst ihr, wenn ihr im Bestrahlungszentrum seid, da liegen die Leute nach der Bestrahlung nur noch auf ihren Betten, alle fix und fertig, sind am Ende aller ihrer Kräfte. Und ich hatte damals ja schon meine technische Ausbildung begonnen und ich war in der technischen Ausbildung und dann, ich wollte meine Ausbildung weitermachen, bin von der Bestrahlung dann in die Firma gefahren, habe weitergearbeitet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe letztens meiner Frau gesagt, dass ich das gemacht habe, da komme ich heute gar nicht mehr klar mit. Und da lagen die anderen da so schwer da drin. Und dann sagte mal ein Arzt zu mir, Herr Mijunske, immer wenn ich Sie frage, Sie sagen immer, es geht Ihnen gut. Das hat der Herr gemacht, das war nicht ich. Das war der Herr hat mich da so durchgetragen. Ich habe da so die Nähe Gottes erlebt, ich könnte noch mehr erzählen, aber ich höre jetzt auf damit, dass wir wirklich das erfahren und erleben dürfen, wer auf den Herrn vertraut, ihr Kinder, merkt euch das, wer auf den Herrn vertraut, merkt euch das für euer ganzes Leben und wir alle, der hat auf keinen Sand gebaut. Der steht im Glauben auf diesem Fundament. Ohne dieses Fundament kommen wir überhaupt nicht durch. Die durch das Jammertal gehen. Oh ja, da gibt es schon Jammertäter. Zweimal eine Woche war ich in einer Bleizelle eingesperrt, weil ich radioaktiv verseucht war. Ja, da bist du, da kannst du dann beten. Ich habe ganzen Koffer Bücher gehabt. Da kannst du beten und lesen und die Nähe des Herrn suchen. Da erlebst du auch die Nähe Gottes wirklich. Und dann heißt es hier im Vers 20 wieder, nachdem sie den Brunnen gegraben haben, der Brunnen gehört uns. Der gehört uns. Die könnt ihr alles nehmen, aber deine Verbindung zu Jesus, die könnte keiner nehmen. Und wenn du im untersten Gefängnis aushalten müsstest, der Brunnen gehört uns. Isaac überlässt auch diesen den Zänkern und nennt den Brunnen Esek. Esek heißt Zank, ne? Zank. Vers 21, wieder einen Brunnen gefunden und wieder Streit und Isaac nennt den Brunnen Sitna. Sitna, was heißt das? Das heißt Anfeindung. Und Sitna kommt aus dem gleichen hebräischen Wortstamm wie Satan. Anfeindung, Satan. Deswegen wird der Satan im Neuen Testament auch immer wieder als Feind benannt. Das ist praktisch dieses Wortspiel, das uns das Alte Testament bietet. Aus diesem Wortspiel können wir erkennen und aus dem Grundwort, dass Satan mit Anfeindung zusammenhängt. Es gibt Menschen, die können dich anfeinden. Und ich muss es leider sagen, es gibt auch gläubige Menschen, die immer in Feindesstellung sind gegen andere Gläubige. Und das ist nicht geistlich. Ist nicht geistlich. Gibt es nicht. Ein geistiger Mensch kommt nie in Feindesstellung. Er kommt höchstens in einer helfenden Stellung und dann immer demütig, klein und sanftmütig. Wer hart und gesetzlich kommt, sage ich ganz offen, und immer hart und gesetzlich kommt, der weiß von Jesus noch nicht viel. Ich habe Jesus ganz anders erlebt. In meinem Leben, ganz anders. Zu mir, der Herr Jesus hat mir sein Wesen vermittelt, in Sanftmut, in Liebe, in Zerbruch und ganz großer Gnade. So habe ich Jesus erlebt und so hat mich Jesus immer festgehalten. Und dann habe ich erlebt, diese Härte. Es gibt Brüder, die haben eine Härte, die ist unausstehlich, die ist schlimm. Und ich will nie mehr in meinem Leben mit Brüdern zu tun haben in der Gemeinde, wo immer nur Härte und Stolz und Rechthaberei und was man da alles nennen kann. Das führt immer weg von Jesus. Immer. Du bist gedanklich immer gefangen in diesem Konflikt. Du kommst damit nicht klar. Früher oder später musst du sagen, ich muss die Reißleine ziehen, ich kann es nicht mehr. Und man darf auch nicht vergessen, unser Nervenkostüm ist begrenzt belastbar. Und was du heute an den Nerven hast, das kann morgen was ganz anderes auslösen. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und das ist genau das, was der Feind will. Und deswegen kommt er hier mit der Anfeindung. Ja, natürlich waren das die Philister. Natürlich haben die Philister überhaupt keinen Bezug zu dem Gott Isaaks gehabt. Den konnten die auch gar nicht haben. Aber der Isaak hat das einzig Richtige getan. Der hat gesagt, komm, packt eure Sachen, mir gehen. Zank und Anfeindung. Isaak. Er gibt immer nach, Isaak, ein Mann des Friedens, auch wenn es bis an die eigene Substanz geht. Er lässt sich das Unrecht gefallen. Ständig schneidet der Feind ihm die Lebensgrundlage ab. Die hauen die Brunnen zu. Und Isaak weicht in demütige Haltung aus. Leider haben wir schon 23:30. Ich will euch nur ein paar Sätze vorlesen. Von einem der demütigsten Pastoren, die es wahrscheinlich in Deutschland gab. Jakob Gerhard Engels, jemand schon mal den Namen gehört? Jakob Gerhard Engels, Köln rüber Richtung Waldbröl hoch, Nümbrecht, vielleicht bekannt. Er war der geistige Vater von Alfred Christlieb, vielleicht kennt den jemand. Und der Alfred Christlieb war der Seelsorger von dem Pastor Wilhelm Busch. Also das ist die Segenslinie. Und in dieser Segenslinie haben die Männer des Glaubens gearbeitet. Also ihr seht, Christlieb, Engels und ganz hinten vorne dran wieder Wilhelm Busch. Der hat 30 Sätze aufgeschrieben. Es wird wahrscheinlich jetzt den Rahmen restlos sprengen, wenn ich euch die 30 Sätze vorlese. Ich habe echt mal überlegt, ob ich die mal wirklich auch mal zusammendrucken lasse, irgendwie als Faltblatt. Der erste seiner Sätze war, ich will mich nicht rechtfertigen. Zweitens, ich will mich weniger genieren, sondern mehr in der Einfalt stehen. Drittens, ich will mehr schweigen, aber nicht zur rechten Zeit, aber auch zur rechten Zeit reden, auch über meine Sünde. Wer redet denn noch über seine Sünde? Ja, wer sagt denn, oh, das, da bin ich noch ganz schlecht und da fehlt es mir noch und da und da und dort. Ich kenne ein paar wenige Brüder, die sind so, die machen das. Die können auch mal sagen, du, auch ich, ja, auch ich habe Schuld und Sünde. Ich will gegen meine eigene Natur angehen. Ich will mehr lieben. Ich will so leben, als ob ich es mit Gott allein zu tun hätte. Ich will mich in keinem Stück selber suchen, sondern nur die Ehre des Herrn. Ich will nichts sein. Ich will auf alle guten Tage verzichten. Ich will mich mehr in der Geduld üben und im Leiden. Ach, was leide ich oft. Ich will mein Vertrauen nicht wegwerfen. Ich will alle hohen Gedanken von mir für ganz eitel halten. Ach, was bin ich? Psalm 94, Vers 11. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, als durch Unglauben verloren gehen. Ich will jeden Tag, den ich noch lebe, als den letzten ansehen. Ich will noch besonnener werden. Ich will lernen, alles mit Jesus zu tun. Ach, was bin ich so weit zurück? Ich will noch mehr in der Wahrheit stehen. Ich will so leben, als ob ich der Letzte oder der Geringste wäre. Ich will hinfort nur urteilen, auch in politischen und kirchenpolitischen Fragen, nur wenn es nötig ist. Ich will mich beim Reden und Ermahnen vor nervöser Aufregung hüten, aber mehr um Salbung bitten. Ich will mich in Bezug auf die irdischen Güter nur als Haushalter ansehen. Ich will keinen Tag, wenn es geht, vorübergehen lassen, wo ich nicht jemand eine Freude mache. Ich will mich noch besser darin üben, der Kleinste zu sein. Ich will alles willkommen heißen, was mich heruntersetzt. Du liebe Zeit, da kommen wir mir ja gar nicht mit klar von unserer Natur. Könnt ihr das alles willkommen heißen, was euch heruntersetzt? Schwierig, gell? Will man vielleicht nicht unbedingt unser Fleisch? Nee, natürlich nicht. Aber unser Geist soll es wollen. Ich will nichts aussprechen, was mich hebt. Ebenso nichts, was einen anderen heruntersetzt. Es sei denn durchaus nötig. Ich will so gegen jedermann gesinnt sein, dass ich mich nicht vor ihm zu schämen brauche, wenn ich ihm in der Ewigkeit begegne. Das ist auch ein Satz, da habe ich oft drüber nachgedacht. So mit jedem umzugehen, dass man sich in der Ewigkeit vor dem nicht schämen muss. Interessant. Ich will nur noch zu meiner und anderer Erbauung lesen. Ich will keinen Anspruch auf irgendeine Freundlichkeit und Gefälligkeit anderer machen, aber selbst gerne anderen dienen. Also ihr braucht nicht freundlich zu ihm sein, legt er keinen Anspruch drauf, aber er will den anderen dienen. Ich will nicht Recht behalten und darum dann nur dann eine Sache richtigstellen, wenn es durchaus nötig ist. Ich will durch und durch lauter werden, ich will nur des Herrn Knecht sein. Und dann der 30. und letzte Satz, ich will nicht mehr sündigen. Ja, es sind schon interessante Sätze. Gut, wenn man sich zu Herzen nimmt und sagen kann, Herr, hilf mir auch, dass ich so einen Weg im Glauben und im Geiste gehen kann. Ja, und der Isaak verlässt dann wieder diese Gegend, die Brunnen, die er aufgegraben hat, hat man ihm auch wieder genommen. Bei Isaak gilt schon das Wort Jesu, Matthäus 5, Vers 39, folgende: Ich sage euch aber, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dem dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, so geh mit ihm zwei, gib dem, der dich bietet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Also praktisch, Jesus sagt, schmeiß doch dem deinen ganzen Plunder hin, dann soll er es doch haben, fertig. Wenn er meint, er muss das haben. Ich glaube, ein Schwarzwald war, das war ein Glaubensmann, Gottesmann, der hat, dem haben sie ärgern wollen, weil der so treu dem Herrn dient, dann haben sie das Dach nachts abgedeckt. Als Ärger und Zorn und Zang, und als er rausgegangen hat, hat er mitgekriegt, die Decke sei Dach gerade ab, und hat gesagt, kommt mal rein, ihr habt doch viel gearbeitet, ihr braucht bestimmt was zum Essen. Ja, und dann hat er denen eine Feschbar gegeben, und dann waren die aber plötzlich ganz anders, ja. Aber nur mit Liebe gewonnen, nur mit Liebe, nicht mit Zang, Hass oder Zorn. Das ist ein hoher Anspruch. Die Philister fingen immer an zu zanken, Isaak aber gab um des Friedens willen nach und verzichtete auf seinen Vorteil, obwohl die Brunnen rechtmäßig ihm gehörten. Das muss man mal überlegen, wenn uns jemand was wegnimmt. Man fand in Beersheba, wo er dann ja auch wohnte, der Isaak, Brunnen, also Archäologen haben die gefunden, die waren bis zu 12 Meter tief. Bis zu 12 Meter. Da kann man sich überlegen, wie lange du damals mit den damaligen Hilfsmitteln einen Brunnen zu graben, der 12 Meter tief ist. Und dann kommt noch jemand und streitet mit dir und sagt, der gehört mir. Bist fertig. Da bist du erledigt. Jetzt haben wir 12 Meter tief gegraben, mein Grundstück ist mein Brunnen und jetzt, der gehört aber mir. Da braucht es schon Demut. Da kommt dann raus, was drinnen steckt. Ich kürze das jetzt ganz schnell ab, um 11:30. So spät, dass man wirklich auch erkenne, dass wir, was jetzt kommt, das ist das Letzte eigentlich, dass er dann einen Brunnen findet, im Vers 22, wo es heißt, Isaak bricht wieder auf, um des Friedens willen, und gräbt erneut einen Brunnen. Nun hält Gott die Feinde selbst zurück, um den stritten sie sich nicht. Isaak nannte den Brunnen Rechobot, das heißt weiter Raum, nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht. Und da kam dann auch wirklich die Gnade, dass er diesen Brunnen behalten durfte. Das war in der Wüste die absolute Lebensader und Lebensquelle. Und nachdem Isaak die Hochschule des Glaubens bestanden hatte, gibt ihm Gott weiten Raum. Nachdem Gott gesehen hatte, der ist in der Lage nachzugeben, der ist in der Lage, den Weg der Demut zu gehen, den Weg des Entsagens, den Weg, dass ich muss nicht recht haben, ich weiche aus. Und dann begegnet ja Gott dem Isaak im Vers 24. Das war dann auch sicherlich für ihn die Krönung zum Schluss. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich denke, wenn wir bereit sind, auch Wege des Entsagens und der Demut zu gehen, dass Gott zu uns sagen kann, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und vielleicht kann er es gerade dann nur sagen: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ja, das müssen wir einfach immer wieder vor Augen halten, dass Gott niemals Wege mit uns geht, um uns zu ärgern oder uns das Leben schwer zu machen, sondern er geht die Wege, auch wie er mit Isaak gegangen ist, um ihn näher in seine Gemeinschaft zu ziehen. Jesus sagte mal in Matthäus 5, Vers 5, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und in Matthäus 11, 28 sagt Jesus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist Jesus. Ich würde euch gern Jesus noch viel mehr größer machen, wie wunderbar er ist und wie herrlich auch er seinen Kindern begegnet und wie er immer ein offenes Ohr für uns hat und immer sein Herz seinen Kindern gegenüber aufschließt. Kommen wir doch immer dann zu ihm, auch wenn es uns schlecht geht, gerade wenn es uns schlecht geht, gerade wenn wir in Sorgen sind, gerade wenn wir Nöte haben und vielleicht gerade auch dann, wenn wir meinen, ich bin jetzt nicht würdig, zu Jesus zu gehen. Darin besteht deine Würdigkeit nicht, sondern deine Würdigkeit besteht immer darin, dass du in Not bist und in deiner Not, ob Sünde in deinem Leben ist, ob Versagen in deinem Leben ist, egal was es ist, ob Sorgen, wenn sie noch so groß sind, das ist immer die offene Tür, wo der Herr uns willkommen heißt und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte schließen mit drei Liedversen. Die habe ich mal gelesen von Otto Stockmeier. In seinem Andachtsbuch stehen die drin. Ich glaube, das habt ihr auch. Gern in alles mich zu fügen, mich der Stille still zu freuen. Ohne Worte mit Vergnügen aller Knechte Knecht zu sein. Nie mit Gaben stolz zu prangen, Menschen Ruhm nie zu verlangen. Diese Weisheit flehe ich mir, hocherhabener Gott, von dir. Unbekannte Wege wandeln, Wege, die dein Aug nur kennt, stille dulden, schweigend handeln, wo kein Menschenmund mich nennt, dass du freundlicher gewahre, aller Demut Quell und Lehre, Jesus Christus lehre mich, still und schweigend sehen auf dich. Gott der Niedrigen und Stillen, die so gern im Schatten ruhen, streng und fromm nach deinem Willen, einsam leiden oder tun. Lass, o Vater, mich nicht klagen, sollt ich schwere Lasten tragen, schweigend lieber in mich gehen, demutsvoll auf dich zu sehen. Damit möchte ich schließen. Und der Herr gebe uns und euch allen Gnade, dass wir ihm treu bleiben und den Weg so weitergehen im Vertrauen zu ihm. Amen. Amen.